Guten Morgen. Ich möchte zu Beginn beten. Herr Jesus, wir kommen heute zu dir, um von dir zu hören, von dem, was du durch dein Wort zu uns sagst, Herr. Dein Wort ist ewig und wahr. Und wir brauchen es, dass du durch deinen Heiligen Geist das in uns lebendig machst. Dass wir verstehen, was du sagst. Dass es für uns nicht einfach nur eine Geschichte ist oder irgendwas, was uns vielleicht irgendwie inspiriert, sondern dass es wirklich unser Leben verändert, Herr. Und wir brauchen es, dass du redest. Und ich möchte dich so drum bitten, dass du das heute tust und dass wir ein Stück mehr von deiner Herrlichkeit sehen können. Herr Jesus, und indem, dass wir deine Herrlichkeit anschauen, bitte veränder du uns. Herr Jesus, dass unser Leben immer mehr dich verherrlicht, Herr. Amen. Wir haben heute die Stelle aus dem Jesaja und ich möchte mit dieser Stelle beginnen und wir werden dann immer wieder darauf zurückkommen. Die Stelle steht im Jesaja Kapitel 40, die Verse 3 bis 5. Da steht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Das ist die heutige Stelle und ich hoffe sehr, dass der Herr zu uns redet durch sein Wort. Ich werde kurz was über die Geschichte erzählen, in die der Jesaja da reinredet. Vor einigen Jahren hat sich in Israel das Nordreich und das Südreich voneinander abgespaltet. Im Nordreich waren 10 Stämme, im Südreich noch 2. Und der heutige Text ist im Buch Jesaja vom Propheten Jesaja. Und der Prophet Jesaja wurde von Gott beauftragt, zu den Menschen zu reden. Und von Anfang an hat Gott ihn darauf vorbereitet und darauf aufmerksam gemacht, dass die Menschen dem Jesaja zwar ihn hören werden, aber sie werden ihn nicht verstehen und sie werden ihn sehen, aber sie werden nicht erkennen, was er sagt. Nicht unbedingt die Jobbeschreibung, die man sich so wünscht. Und diesen Job, diesen Auftrag, zu den Menschen zu gehen und ihnen von Gott zu erzählen und Gottes Wort zu verkündigen, diesen Auftrag hat Jesaja 40 Jahre lang wahrgenommen. Und interessanterweise bedeutet der Name Jesaja, Gott rettet. Wenn wir das Volk Israel so in seiner Geografie anschauen, dann liegt es so irgendwie im Schnittpunkt von 3 Kontinenten. Europa, Asien, Afrika. Rundherum waren Länder mit mächtigen Herrschern und die Frage, die sich dauernd dem Volk gestellt hat, war: Auf wen setzen wir unser Vertrauen? Vertrauen wir Gott oder vertrauen wir irgendwie unserer Geschicklichkeit mit den mächtigen Nationen, die da in unserem Umfeld sind, Verträge abzuschließen, dass wir in Frieden leben können? Und über das hinaus lesen wir im Jesaja gleich im ersten Kapitel, was Gott über sie sagt. Er sagt: Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Same der Übeltäter verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Das ist, wie Gott das Volk zu dem Zeitpunkt sieht und beurteilt. Und im Laufe des Buches wird immer deutlicher, wie das im Konkreten ausschaut. Das Volk, das setzt ihr Vertrauen nicht mehr in Gott. Wie vorher schon gesagt, es vertraut eher dem eigenen Geschick im Verhandeln. Und das Volk lebt im Götzendienst und achtet nimmer auf die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat. Und Gott sagt ganz klar, was er von ihnen erwartet. Er sagt, wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen weg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht. Helft dem Bedrückten. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Die ersten 39 Kapitel vom Buch Jesaja sind geprägt durch Gerichtsandrohungen. Von Gottes Zorn, der über die Gottlosigkeit vom Volk erbrennt. Aber immer wieder so mitten rein kommen auch Worte der Hoffnung, Worte von Umkehr. Jesaja bringt immer wieder ein Thema rein, und zwar von jemand, der kommen wird, auf dem der Geist des Herrn ruhen wird und der gerecht urteilen wird. Und ein großer Schwerpunkt ist auch Gottes souveränes Handeln an seinem Volk inmitten der Völker, die umher sind. Es sind nicht die Völker, die Krieg gegen Israel führen und gewinnen und die Geschichte in der Hand haben und die souverän über Gottes Handeln und Gottes Willen sind. Es wird im Buch Jesaja ganz deutlich, dass Gott es ist, der die Geschichte lenkt. Er lässt Königreiche das Volk unterdrücken und befreit das Volk wieder davon. Die Königreiche rundherum verwendet Gott zu seinem Plan, obwohl sie sich sehr selbstsicher in ihrem Handeln fühlen. Und der Plan, den Gott hat und wofür er die Völker rundherum verwendet, ist, um dem Volk Israel seine Schranken zu zeigen und auch seine Macht. Er ist der Herr der Geschichte. Und die ersten 39 Kapitel vom Buch Jesaja, da ist dieses Thema, das ich jetzt so angerissen habe, das kommt immer wieder durch. Und im Kapitel 39, da ist beschrieben von einem König, der mit den Königen aus Babylon einen Deal eingehen möchte und das gegen den Willen Gottes. Und das Kapitel 39 endet mit der Ankündigung von Gericht, die auch später, so wissen wir es aus anderen Büchern in der Bibel und aus der Geschichte, zur Eroberung Babylons, also Babylon erobert das Volk Israel. Das ist Gottes Androhung, die er wahr macht, und das Volk wird ins Exil geführt. Und wenn wir jetzt hören, das Volk lehnt sich gegen Gott auf, es versucht, seine eigenen Wege zu gehen, mit seiner eigenen Weisheit, und Gott straft immer wieder und Gott kommt und setzt dem Volk die Grenzen und das Volk kommt wieder zurück und wendet sich wieder ab. Und immer wieder dieser Aspekt der Strafe, dann könnte man denken, wie schön, dass wir nicht zu dieser Zeit leben im Alten Testament, wo Gottes Zorn immer wieder spürbar wird und wo das ganze Volk durch die anderen Völker für ihre Gottlosigkeit bestraft wird. Man könnte denken, wie schön, dass wir jetzt im Neuen Testament einem viel gnädigeren Gott begegnen. ich möchte, um das Bild ein bisschen klar zu rücken, ein sehr drastisches Bild euch vorlesen aus der Offenbarung. Da steht, das ist Offenbarung 14, ab Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor. Der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurden aufgefüllt, wurden außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus den Keltern bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Das sind circa 300 Kilometer. Also ein furchtbares Bild von dem, was Zorn Gottes bedeutet. Die Menschen in diesem bildlichen Kelter, wo sie für ihre Sünden büßen müssen, wo sie zertreten werden und wo massig Blut fließt, als Bild für das Gericht. Und jetzt meine Frage, kann sein, dass wir glauben, dass Gott im Neuen Testament viel gnädiger ist, weil wir vielleicht der Androhung des Gerichts und der Hölle gar nicht glauben. Kann sein, dass sich unsere Welt eigentlich in einer ähnlichen Situation befindet, wie die, in der Jesaja prophezeit hat. Kann sein, dass wir Gottes Wort genauso wenig ernst nehmen, wie es das Volk von Juda getan hat. Jesus selber, als er auf der Welt war, ist der, der am meisten über die Hölle gelehrt hat. Die Hölle ist das Gericht Gottes. Genau wie Gott damals seine Gerichtsdrohungen bei Jesaja ernst gemeint hat und eingehalten hat, genauso ist es auch heute noch der Fall. Und da stellt sich die Frage, was gibt es dann überhaupt für Hoffnung? Wie können wir mit der Ungerechtigkeit und mit der Sünde, die wir anhäufen, jemals Gottes Zorn oder Gericht entgehen? Die drei Verse, die ich einleitend gelesen habe, das waren Verse 3 bis 5, denen stehen die Verse 1 bis 2 davor und diese beiden Verse möchte ich euch vorlesen. Und zwar genau in diese Situation rein, schreibt jetzt Jesaja auf einmal, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. In diese Ankündigung von Zorn und Gericht hat Gott ein Wort des Trostes. Den einzigen Trost, den es gibt. Aber wichtig ist, dass wir den Trost richtig verstehen. Gott spricht hier ganz klar von Befreiung. Und zwar Befreiung von dem Frondienst und von der Schuld. Und die Begründung, die er nennt, ist, dass sozusagen vom Herrn Zweifaches für alle Sünden empfangen worden ist. Und das mit dem Zweifachen, das klingt jetzt fast so, als wäre eine Menge an Sünde da gewesen und Gott bestraft gleich im zweifachen Sinn, ungerechtfertigterweise. Aber das mit dem Zweifachen, das ist, habe ich nachgelesen und das klingt für mich sehr, sehr schlüssig, irgendwie so ein Bild von etwas, was etwas anderes genau matcht, also irgendwie so dieses Doppelte. Da ist die Schuld und da ist dafür die Strafe. Und das ist dieses Zweifache. Also ich glaube nicht, dass es ein doppeltes Maß an Strafe ist, von der da die Rede ist, sondern dass es genau dieses Maß an Strafe ist, das verdient worden ist. Aber die viel interessantere Frage ist, was bedeutet es, dass durch die Strafe die Schuld abgetragen worden ist? Sind die Menschen vor Gott jetzt gerecht? Schauen wir dazu in Römer 3, Vers 25 steht da, ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird, also mit ihm ist Jesus gemeint, durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen ist. Also Paulus redet da davon, dass die Sünde, die eigentlich bisher geschehen ist, noch ganz ungestraft ist. Was hat es mit dieser Strafe für die Sünde auf sich? Offensichtlich ist diese Strafe, die das Volk abgetragen hat, nur ein Vorgeschmack auf den Zorn Gottes, der so, wie es in dem Bild in der Offenbarung beschrieben ist, den Menschen gilt. Aber im nächsten Vers schreibt Paulus, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also Gott hat Zurückhaltung geübt, um seine Gerechtigkeit jetzt zu zeigen. Die Strafe im Alten Testament war offensichtlich keine Bestrafung in diesem ultimativen Sinn. Diese Bestrafung im ultimativen Sinn, die findet entweder am Kreuz oder in der Hölle statt. Aber schauen wir nochmal hin zu Jesaja. Da ist von Trost die Rede. Er redet davon, dass die Schuld abgetragen ist. Aber durch wen? Ich lese nochmal die heutige Stelle. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Diese Stimme, die irgendwie so unpersonifiziert da erwähnt wird, wissen wir aus dem Neuen Testament, dass das die Stimme des Johannes des Täufers ist. Er hat diese Verse im Jesaja auf sich ausgelegt. Er ist der in der Wüste steht und ruft und die Menschen zur Umkehr auffordert. Was deutlich wird, ist, dass der Trost nicht dadurch kommt, dass jetzt endlich das Volk sich Gott zuwendet. Der Trost kommt dadurch, dass Gott sich zum Volk zuwendet. Er selbst muss zu uns kommen. Die Hoffnung und der Trost für das Volk damals und auch heute für uns ist, dass Gott zu den Menschen kommt. Das ist das, was er da in der Wüste gerufen hat, dass Gott, dass der Weg bereitet wird, weil Gott kommen wird. Die Stimme ruft die Menschen auf, eine Straße für das Kommen Gottes zu ebnen, dass die Täler irgendwie aufgefüllt werden, die Berge erniedrigt werden, so dass wirklich eine Straße gebaut wird, auf der Gott einziehen kann. Gott war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, er war nur angekündigt. Und im gewissen Sinn braucht es eine ganze Menge Vertrauen, dass sie irgendwo in der Wüste anfangen, eine Straße zu bauen für den Gott, der da angekündigt ist, dass er kommt. In Vers 5 von unserem Abschnitt spricht Jesaja davon, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbaren wird und dass alle Menschen miteinander sie sehen werden. In einem gewissen Sinn hat sich diese Prophezeiung bereits erfüllt. Im Johannesevangelium lesen wir, dass als Jesus sein erstes Wunder getan hat bei der Hochzeit in Kana, steht: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. In einem gewissen Sinn hat sich das erfüllt. Die Jünger haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Später im hohepriesterlichen Gebet redet Jesus mit seinem Vater und sagt: Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also diese Prophezeiung von dem Gott, der kommt, hat sich in Jesus erfüllt, aber noch nicht vollständig. Weil was nicht passiert ist bisher, ist, dass alle Menschen gemeinsam diese Herrlichkeit sehen. Und was ist überhaupt mit dieser Herrlichkeit gemeint? Ich bin überzeugt davon, dass wenn Jesaja von der Herrlichkeit redet, dass er das in Erinnerung hat, was er in Kapitel 6 erlebt hat. In Kapitel 6 hat Jesaja einen Blick auf Gott selbst. Da lesen wir: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das Bild von der Herrlichkeit Gottes, das ist gefüllt mit majestätisch-göttlichen Beschreibungen. Der Herr sitzt auf seinem erhabenen Thron. Und allein der Saum von seinem Gewand ist so gewaltig, dass der ganze Tempel ausgefüllt wird. Der Tempel, den stelle ich mir schon, wenn er allein da steht, schon sehr imposant vor. Aber das alles verblasst in dem Moment, wo Jesaja rein nur den Saum vom Gewand von Gott im Tempel sieht. Und über ihm die Seraphinen. Jede von ihnen mit 6 Flügeln ausgestattet. Wenn man rein funktional denkt, dann tät man meinen, 2 Flügel reichen für so einen Engel. Der fliegt und dafür braucht er 2 Flügel. Aber es ist davon die Rede, dass 6 Flügel die Engel haben. Warum? 2, um ihre Augen zu bedecken, 2, um ihre Füße zu bedecken. Ein Ausdruck Gott gegenüber, um seine Heiligkeit hervorzuheben. Und Gott hat sie bewusst geschaffen für diesen Job, dass sie vor Gott stehen und ihn ehren. Und sie rufen: Heilig, heilig, heilig. 3-mal diese Wiederholung, die nur einmal an dieser Stelle in der Bibel vorkommt. Das ist die höchste Betonung, die höchste Hervorhebung, die mit der Sprache damals möglich war. Und sie reden von dieser unfassbaren Heiligkeit dessen, vor dem sie da stehen, den sie nicht einmal wagen anzusehen. Und die ganze Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Das ist die Herrlichkeit, die Jesaja vor Augen hat, als er jetzt über unseren Abschnitt da schreibt. Das ist die Herrlichkeit, die eines Tages alle Menschen gemeinsam sehen würden. Was ist die Reaktion von Jesaja? Er schrie: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Jesaja sieht Gott in seiner Herrlichkeit und er weiß, er muss vergehen. Er kann nicht vor Gottes Herrlichkeit bestehen. Er schreit, wehe, ich vergehe, ich bin unrein. Und jetzt haben meine Augen ihn gesehen, ich vergehe. Unrein vor Gottes Thron zu erscheinen, bedeutet vergehen zu müssen. Vor Gottes Heiligkeit hilft keine Selbstgerechtigkeit. Da helfen keine guten Taten, da hilft kein Rosenkranz beten, da hilft keine Spende. Vor Gottes Heiligkeit besteht keine Sünde. Sündig vor Gottes Thron erscheinen zu müssen, führt genau zu diesem drastischen Bild, das wir in der Offenbarung gelesen haben. Ich habe vorher gesagt, dass sich diese Prophezeiung erst zum Teil erfüllt hat. Sie wird sich eines Tages ganz erfüllen, weil wir lesen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Gott selber hat es angekündigt. Eines Tages wird die ganze Menschheit Gottes Herrlichkeit sehen. Aber welche Hoffnung haben wir, dass wir in seiner Herrlichkeit bestehen können? Das ist die gleiche Hoffnung, die Jesaja gehabt hat, diese vergebene Schuld. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Wenn Gott in seine Herrlichkeit wiederkommt, das Einzige, was es möglich macht, dass wir vor ihm bestehen können, ist, wenn unsere Schuld von uns genommen worden ist. Jetzt in der Weihnachtszeit denken wir viel über die Geburt Jesu nach, wenn wir überhaupt über sowas nachdenken. Jesaja hat darauf hingewiesen, er hat angekündigt, dass Gott zu uns kommt. Das war dieser Trost, den er seinem Volk zugesprochen hat. Die Stimme in der Wüste mahnt uns, dass wir auf Jesus hören sollen. Er ist der, der in die Welt gekommen ist, um Gottes Zorn für die Sünde zu tragen. Er ist der, der für uns bestraft worden ist. Er ist der, der uns reinigt. Er ist der, der eines Tages in seiner Herrlichkeit wiederkommt, so wie wir es gelesen haben. Wirst du vor ihm bestehen, weil du weißt, dass er für deine Schuld gezahlt hat, dass er sie getragen hat und dass er dir vergeben hat? Das ist die Weihnachtsbotschaft von heute. Das ist das, was Jesaja damals seinem Volk gesagt hat und das ist das, was heute Gott zu uns sagt. Die Frage ist, worauf begründet sich unsere Hoffnung? Begründet sich unsere Hoffnung, dass wir gut genug sind? Oder begründet sich unsere Hoffnung darauf, dass Jesus, Gott selbst, gekommen ist, um unsere Schuld wegzunehmen, dass wir eines Tages rein vor dem Vater stehen können, vor Gott dem Vater, und dass dieser Zorn Gottes uns nimmer trifft, weil er Jesus für uns am Kreuz getroffen hat. Entweder so oder der Zorn wird uns treffen, wenn die Schuld nicht von Jesus für uns getragen worden ist, wir das nicht angenommen haben. Ich weiß nicht, inwieweit du dich schon mit diesen Themen beschäftigt hast. Bei uns unten auf der Homepage ist so ein kleiner Chat-Button. Ich hoffe, der ist aktiv, sonst werden wir gleich aktiv schalten. Wenn du Fragen hast, meld dich. Irgendwie kommst du in dem Chat dann auch zu mir, vielleicht wirst weitergeleitet. Wenn du Fragen hast, wenn du nicht weißt, wie ist es, dass du diese Vergebung, die Jesus dir anbietet, in Anspruch nehmen kannst, dann klick auf den Knopf in 5 Minuten, wenn er noch nicht aktiv ist. Reden wir drüber. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam darauf, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Amen.